Das ist der Podcast Raum Digital, der Podcast zur Digitalisierung in der nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung. Mit dem Philosophen Wolfgang M. Schröder spreche ich in dieser Folge über ethische Aspekte der Digitalisierung. Er ist Professor für Philosophie an der Universität Würzburg und forscht zur Ethik der Digitalisierung. Als Philosoph sitzt er im Spiegelgremium des Deutschen Instituts für Normung in dem Joint Technical Committee European Standards and Artificial Intelligence. Und er hatte oder hat Einsitz in Begleitgremien wie beispielsweise vom CoLab, dem BMBF oder SNF. Bei einer Tasse Tee reden wir über Selbst- und Fremdbestimmung in der Smart City, die Bedeutung physischer Orte in der digitalen Stadt sowie über digitale Souveränität im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Und zuweilen wird es auch grundsätzlicher. Aber Wolfgang Schröder betont, wenn Sie mit einem Philosophen sprechen, muss man damit rechnen. Guten Tag, Herr Schröder.
Hallo und herzlich willkommen in Würzburg.
Vielen Dank. Danke, dass ich heute bei Ihnen in der Theologischen Fakultät sein darf und wir über das Spannungsfeld von Ethik und Digitalisierung und künstlicher Intelligenz sprechen können. In der Diskussion um Digitalisierung und vor allen Dingen um KI nehme ich Ethik häufig so als, sag ich mal, ablehnendes Bauchargument wahr. Ich möchte jetzt nicht sagen Totschlagargument, sondern ich nehme das eher so als Bauchgefühl wahr, dass Ethik immer dann kommt, wenn man nicht beschreibt, das ethische Argument, wenn man nicht beschreiben kann, ob man dafür oder dagegen ist. Und ich würde gern heute hier in dem Gespräch das reflektierender Wissenschaftlicher mit Ihnen angehen, weil als Ethiker sind Sie da, glaube ich, genau die richtige Person, die uns aus diesem Bauchgefühl raushelfen kann in eine Argumentation auf einer ethischen Ebene. Wie würden denn Sie aus ethischer Perspektive die Diskussion um Smart City und Digitalisierung skizzieren?
Wenn ich zunächst mal starten darf mit einem Kommentar zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Die Ethik gibt es ja nicht. Also was Sie beschrieben haben, ist eine relativ neuzeitliche und ich würde sagen nach kantische Position, dass man Ethik immer wahrnimmt, oh, da geht es um Bremsung, da geht es um Bedenkenträgerei, da geht es um Vorsicht, da kann was passieren, da muss man Menschen sensibilisieren. Das ist auch nicht ganz falsch. Aber so ist die Ethik gar nicht, also historisch jedenfalls, beziehungsweise ideengeschichtlich, gar nicht gestartet. Sie ist gestartet, wenn man mal von Platon absieht, im Kern mit Aristoteles und seine Ethik ist die Frage, wie kann denn Leben, wie können Lebensentwürfe gelingen? Wie kommt man denn zur Eudaimonie? Also wie fühlt man sich denn wohl in seiner Haut, wenn man das versucht, was man eigentlich anstrebt? Und die aristotelische Ethik ist überhaupt nicht von Normen bestimmt, sondern von einem Trainingsprogramm. Das heißt dann später Tugendlehre. Das hört sich so ein bisschen rotbäckchenmäßig auf Deutsch an. Aber auf Griechisch sind Tugenden die Aretai. Also die Aretai im Singular ist die Bestheitsform, in der man sein kann, um die Herausforderungen des Lebens zu seinem Glück hinzuwenden. Wir haben in der Neuzeit bei John Rawls den ersten, der das nochmal wirklich gesehen hat. Man muss unsere kantisch geprägte, sehr normative Vorstellung von dem, was Ethik leisten soll, nämlich große Warnzeichen sozusagen und Leitplanken dann aufstellen zu sollen, muss man ein bisschen auch verbinden mit dem, womit eigentlich die Ethik wirklich mal losgegangen ist. Das war der Versuch, den Menschen zu zeigen, wie ein bestmögliches Leben gelingt. Und wenn Sie jetzt nicht von Kant herkommen, ich will gar nichts gegen Kant sagen, ich habe mich über Kants Rechtslehrer habilitiert, also ich bin kein Kant-Kritiker im strengsten Sinne des Wortes, aber mir ist es wichtig, wenn Sie das so sagen, die Ethik wird wahrgenommen als Bauchgefühl, das lieber mal vorsichtig, nicht so schnell, don't break things, don't move too fast. Ja und nein, also nein deshalb, weil man auch fragen kann, hilft uns das? Wo hilft uns das und wie hilft es uns am besten, wenn wir mit KI arbeiten? Und das muss man auch als ethischen Standpunkt mindestens vom Ursprungsgeist der Ethik, wie sie gestartet ist, anerkennen. Auch das ist Ethik und das war Ethik im ursprünglichen Sinn.
Sie sagen jetzt, in der Neuzeit hat sich das gewandelt. Und Sie sitzen ja als Ethiker und Philosoph auch in Normungsgremien. Das heißt, wird dann Ethik, gerade wenn es um diese grundlegenden Fragen geht, auch zu einer lebenspraktischen Wissenschaft?
Also ich kann jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, wie es zugeht in solchen Standardisierungs- oder Normierungsgremien. Aber man kann vielleicht so ein bisschen auch, also mit dem, was ich Ihnen gerade auch gesagt habe, werben dafür, Ethik nicht nur als eine Bremse zu sehen, sondern dass es eine Art von nicht Imperativ, sondern einer Einladung dazu ist, nicht nur für die Hightech-Firmen, nicht nur für die großen Player, sondern für die ganz normalen Leute, wie wir es sind oder wie andere Leute es sind, das Beste daraus macht, dass es diese unglaublich potente und unglaublich interessante und unglaublich chancenreiche, aber auch missbrauchbare Technologie gibt. Und mindestens so differenziert, würde ich sagen, sollte man auch in Standardisierungsgremien arbeiten. Bei der DIN ist es nun so, die haben nicht das zentrale Interesse an Ethik, sondern an Normen, die irgendwie technisch eben überzeugend sind. Man kann das vielleicht an einem Beispiel sehr deutlich machen, was da der Unterschied ist und die Pointe. Es gibt zum Beispiel einen Unterschied in der Standardisierungsdiskussion nicht nur für KI, sondern für alle Art von Technik und Technologie zwischen Safety and Security. Also Safety ist, wenn Sie sich einen Föhn kaufen, möchten Sie gerne sicher sein, dass wenn Sie den Stecker des Föhns in die Steckdose stecken, dass keine Stichflamme herauskommt. Das ist Safety, dass man das vermeidet durch bestimmte Standards, die das bestmöglich ausschließen. Aber der Security-Aspekt könnte zum Beispiel sein, das ist jetzt nicht mit dem Föhn möglich, aber zum Beispiel mit Ihrem Handy oder mit einem Hightech-Auto, das eben vernetzt ist, dass nicht Ihre Daten, wenn Sie das nicht wollen, einfach abgesaugt werden durch Hightech, die in Ihre Geräte eben eingebaut worden ist. Zum Beispiel Cybersecurity ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Können wir uns eigentlich noch privat und relativ selbstbestimmt in Hightech-Szenarien bewegen, wenn wir gar keinen Überblick mehr haben und wir auch nicht wissen, und das steht auch dann vielleicht nirgendwo drauf, wenn es die Standardisierung nicht gäbe, ob man relativ sicher sein kann, hier haben sich Leute was überlegt, nicht nur um die Firmen, die das anbieten und ihr Geld damit machen, ihre Milliarden damit machen, sondern auch die Menschen, die das benutzen, bestmöglich zu fördern. Also sagen wir mal so, es geht um die Enablement-Option für alle, nicht nur für die, die das anbieten und das verkaufen und damit reich werden, sondern auch, dass die Menschen, die das kaufen, sicher sind. Ich kann meine eigenen Pläne mit dieser Technologie umsetzen, ohne dass ich ein Objekt sozusagen der Firmen oder ein bloßes Objekt der Firmen werde, die das anbieten. So würde ich das erstmal grob skizzieren.
Mhm. Da ist ja die EU mit dem EU Data Act und mit dem
Service Act
oder Service Act oder mit dem AI Act positioniert sich ja auch gegenüber anderen Wirtschaftsräumen in der Welt, dass sie ganz klare, also müssen wir Leitplanken setzt, wie künstliche Intelligenz verwendet wird und auch das, was Sie angesprochen haben, den Datenaustausch, den verpflichtenden Datenaustausch, dass ich als Konsument die Daten auch bekomme, die mein technisches Gerät an den Hersteller auch sendet, ob ich das dann immer persönlich verwerten kann, aber ich habe das Recht dazu, das auch wahrnehmen zu können. Wenn wir das jetzt auf die Smart City runterbrechen, ist das ja sicher schon eine Fragestellung von Smart City, die Frage der Vernetzung jetzt eher von Unternehmen. Aber Smart City ist ja auch die Vernetzung von den Bürgerinnen und Bürgern mit den städtischen Diensten, sei es jetzt Behörde oder Energieversorger oder Ähnlichem. Wie betrachten Sie das aus einer ethischen Perspektive?
Ja, ich glaube, die Chancen und die Risiken sind sehr klar. Die Chancen sind, wenn man eine optimale Übersicht hat über das, was in der Stadt, auch in den privaten Haushalten, die da sind und auch in den Firmen. Also wenn man eine optimale Übersicht in real time hat, wie hoch die Bedarfe zu bestimmten Zeiten sind, wer wann was am nötigsten braucht, wo am meisten Verbrauch, wo am wenigsten Verbrauch ist, kann man natürlich viel optimaler eben organisieren, was die Stadt ist und wie die Stadt funktioniert. Das ist eine Sache, die kann man mit KI wunderbar machen. Das ist sozusagen der Nachhaltigkeitsaspekt auch oder der Resilienzaspekt, den die KI in das Smart City Konzept mit einbringt. Es gibt ja genug andere urbanistische Konzepte, die ohne diese Art von Technologie eben auskommen, aber in einer Zeit, wo man wirklich mit knappen Energieressourcen oder wenn es geht postfossil eben unterwegs sein will, ist das schon eine große Hilfe, wenn man diese Daten hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, überall sind Monitore, überall werden Daten abgezogen, überall wird etwas zusammengeführt. Und ich weiß nicht, und vielleicht werden wir ja auch noch zum Thema der digitalen Bürgersouveränität kommen, ob die Bürgerinnen und Bürger einschätzen können, was das eigentlich bedeutet, in einer Smart City zu leben, die hauptsächlich darauf beruht, man kann nur optimieren, wenn man optimale Daten hat. Und zwar möglichst viele, möglichst präzise und möglichst von allen und möglichst ohne Beschränkungen, die nicht normativ geboten sind. Und da liegt eigentlich aus meiner Sicht sozusagen der ethische Hasenfuß. Ich will aber nicht nur sagen der ethische Hasenfuß, sondern auch der rechtliche Hasenfuß. Es ist auch eine Frage des Rechts. Im deutschen Grundgesetz zum Beispiel steht das Prinzip Menschenwürde an allererster Stelle. Und normalerweise wird unter den KI-Ethikern, die auch was von Recht verstehen, besonders von Verfassungsrecht, dieser Punkt auch immer deutlich gemacht, ein Mensch, der komplett überwachbar wäre in seinen zentralen, vitalen Funktionen und Tätigkeiten, in seiner Lebenspraxis sozusagen, hat der noch wirklich eine Würde? Oder ist es einfach ein gläsernes Männlein oder Weiblein, das sozusagen in einem Datenset dann untergeht? Und vieles ist ja hackbar. Wo kommt die Sicherheit her, dass die Stadt oder der Staat wirklich optimal dafür gesorgt hat, dass niemand, der kein Recht dazu hat, der auch nichts Gutes eigentlich im Sinne mit diesen Daten hat, dass er diese Daten nicht hacken kann? Und da sehe ich schon einen Impetus oder vielleicht, wenn es rechtlich so normiert ist, sogar einen Imperativ, dass man die Bürgerinnen und Bürger optimal vor Missbrauch solcher relativ großen Transparenz schützt. Und auch nochmal, das heißt nicht, dass man die Enablement-Funktion sozusagen dieser Vernetzung damit kaputt machen soll. Wenn das passieren würde, das wäre absurd und skurril. Also man muss immer gucken, es ist sozusagen eine Art, ich will nicht sagen von Deal, aber man muss sich überlegen, wie weit kann man auf der einen Seite gehen, Schutz, und wie weit kann man auf der anderen Seite gehen. Wir müssen ja vorankommen. Wir wollen ja das Optimale dieser Technik auch zum Wohle eigentlich der Bürgerinnen und Bürger nutzen.
Den Aspekt von der Datensouveränität, den werden wir sicher gleich noch besprechen. Ich würde gern noch bei dem Steuern der Stadt nochmal bleiben. Weil wenn wir die Stadt dynamischer steuern, das sind ja Diskussionen, die wir auf anderer Ebene schon kennen, wie Road Pricing, dynamische Preise, wenn wir mit der Bahn fahren, Steuerung von Parkräumen. Und das ist ja erst der Anfang. Wenn wir wesentlich dynamischer, ressourcenoptimierter steuern, müssen wir uns als Menschen ja auf unterschiedliche dynamische Steuerungsmechanismen einstellen. Und dann fahre ich vielleicht nicht in die Stadt, wenn ich es will, sondern wenn es entweder günstig ist, dann bin ich ja auch fremdbestimmt als Mensch. Zwar mit einer, sag ich mal, guten Absicht im Sinne von Ressourcenschonung und Optimierung, aber ich bin auch fremdbestimmt über eine Technologie. Ist das nicht auch ein problematischer Ansatz von Smart City?
Also zur Fremdbestimmung, da gehören immer zwei. Jemand, der fremdbestimmen will und jemand, der sich fremdbestimmen lässt. Und ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel aus der Smart City. Zum Beispiel, wenn Sie mit dem Auto in der Stadt unterwegs sind und merken, komisch, an jeder Ampel ist rot. Und dann stehen Sie da und dann kommen Abgase aus den Verbrennungsmotoren heraus. Und man fragt sich, wieso ist jetzt eigentlich nicht grün? Man kann das durch KI so optimieren, dass sie grüne Welle haben, dass erstmal sozusagen eine ganze Truppe von Autos da durchkommt. Und damit ist schon praktisch die Last von Emissionen, also deutlich gekürzt. Und das hat eigentlich nicht so viel mit Fremdbestimmung zu tun, sondern mit der Wahrnehmung, man kann, wenn es flüssig läuft, eine Reihe von Schäden, die sonst wirklich noch größer wären, als sie ohnehin schon sind, minimieren und sozusagen eigentlich das Klima in der Stadt, also die Emissionsbelastung in der Stadt minimieren. Das ist keine Fremdbestimmung, würde ich sagen.
Da würde ich jetzt als Planer widersprechen,
ja, okay.
Weil sie dann kurzfristig die Umweltwerte verbessern, aber langfristig das Signal senden, ja, ich kann gut mit dem Auto in die Stadt. Planerisch wäre es ja eher andersrum zu sagen, es ist mühsam, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Ich habe Alternativen und die Alternativen sind auch vom Komfort, von der Zeit so, dass sie auch genutzt werden können. Also dass dann eigentlich in Kauf zu nehmen ist, dass diese Umweltsituation lokal kurzfristig schlecht ist, aber perspektivisch ich ein Gesamtverkehrssystem habe mit verschiedenen Verkehrsträgern.
Gut, ich sehe Ihren Punkt. Ich würde aber trotzdem sagen, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, gilt für die Autofahrer, die noch Auto fahren. Ich habe meinen Wagen zum Beispiel vor Jahren schon abgeschafft. Ich habe gar kein Auto mehr. Ich fahre nur noch mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich glaube, ganz viele Leute haben verstanden, wenn es nicht unbedingt nötig ist, braucht man gar kein Auto. Und ich würde deshalb das nicht so schwarz-weiß malen. Also ich bin natürlich kein Stadtplaner. Ich weiß nicht, wie das in Ihrer Zunft wahrgenommen wird. Aber ich glaube, das ist immer eine sehr persönliche Entscheidung, die unabhängig davon ist, ob die Leute denken, sie sind in einer Smart City oder nicht. Das ist auch auf dem Dorf so, dass die Leute sagen, wenn ich mit dem Rad fahren kann, fahre ich doch nicht mit dem Auto. Und ich glaube, insofern hinkt, wenn ich das bei allem Respekt sagen darf, dieser Vergleich ein ganz kleines bisschen.
Das war jetzt die Perspektive, wie steuere ich Stadt oder wie steuere ich Nutzerinnen und Nutzer der Stadt. Stadt hatte ja schon auch immer eine andere Funktion, die, wenn ich muss jetzt gar nicht zur griechischen Polis zurückgehen, aber die, wo gesellschaftliche Aushandlungsprozesse stattfinden, ne, diesen Stadtluft macht frei.
Ja, das ist Mittelalter, das ist nicht Polis.
Nein, das ist nicht mehr Polis, aber brauchen wir noch physische Orte in einer Stadt? Ist das wichtig für ein Zusammenhalten in der Gesellschaft?
Natürlich. Wie soll denn das funktionieren, wenn wir nur noch digital sozialisiert sind und wenn wir nur noch digitale Sozialität hätten? Natürlich brauchen wir eben Orte und schöne Orte, gesunde Orte, nachhaltige Orte, wo Menschen sich treffen können. Und eben nicht nur das, sondern wo man sieht, es gibt noch einen Unterschied zwischen dem, was im wirklich pointierten Sinne menschlich ist und dem, was die Technik uns hilfreicherweise abnehmen kann. Und ich denke, das ist ja auch in Großstädten schon länger so in der Stadtplanung, dass man dafür sorgt, dass es auch, wenn expandiert wird, dass es immer darum geht, es muss irgendwo noch Orte geben, wo man zusammenkommt, wo Menschen sich gerne treffen. Ich war jetzt vor kurzem in Paris und habe gesehen, also nicht zum ersten Mal natürlich, aber diesmal habe ich zum ersten Mal gesehen, weil ich mit dem Schiff auf der Seine gefahren bin. Samstags abends treffen sich an der Seine Leute zum Tanzen. Und das sind Leute, die sitzen sonst im Büro vor ihrem Laptop oder sind Softwareentwickler oder was auch immer. Aber das ist ein ganz fester Termin, dass die Menschen sich treffen, sich berühren können, sich sehen können und merken können, oh, das ist ein spannender Typ, eine spannende Frau, whatever. Und ich glaube, das ist doch etwas, worauf wir nicht verzichten wollen, was aber auch nicht eine Entweder-Oder-Frage ist. Es gibt zwar jetzt auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Digital Girlfriend oder Boyfriend sich zu generieren. Aber das ist vielleicht eine Option für Leute, die entweder davor zurückschrecken, irgendwie wirkliche menschliche soziale Kontakte eben aufzunehmen oder es auch irgendwie vielleicht nicht in einem vollen Sinne können oder auch nicht möchten. Aber ich habe keine Sorge. Vielleicht haben Sie mitgekriegt, in Deutschland ist das Jugendwort des Jahres 2024 Aura. Und das bezieht sich darauf, auf den Unterschied zwischen digital simulierten, irgendwie anthropoiden Dingen und der wirklichen Menschlichkeit. Also zum Beispiel so ein Satz, also das ist super, super geil, was man da machen kann mit der KI, minus 5000 Aura. Also das heißt, auch gerade die jungen Menschen merken das ganz genau, was der Unterschied ist zwischen einer menschlichen Kommunikation und natürlich, was der Unterschied ist zwischen irgendwie digitalen Orten, wo man miteinander kommuniziert, worauf auch niemand mehr verzichten möchte. Ohne Handy sind wir auch fast keine richtigen Menschen mehr. Wir sind ja schon Cyborgs sozusagen, wenn wir unser Handy in unser Leben mit einbeziehen. Ein KI-Ethiker, früher in Oxford, jetzt in Yale, der Mr. KI-Ethik schlechthin, Luciano Floridi, hat immer gesagt, wir sind on live. Das heißt, wir leben, aber wir sind zugleich immer auch in einer digitalen Welt unterwegs. Das gehört inzwischen zu uns, bedeutet aber gerade nicht, dass wir vergessen würden oder nicht vermissen würden, wenn es diese reale Dimension von menschlichen Kontakten nicht gäbe und wenn es keine Orte gäbe, ob das Plätze sind, ob das sonstige Zentren sind, ob das Foren sind, das können Sie wahrscheinlich als Städteplaner sehr viel besser formulieren als ich. Das ist wahrscheinlich die zweite Frage, aber ich habe keine Sorge, dass die Sehnsucht nach echter menschlicher Begegnung, gerade auch in der Stadt, verloren gehen würde, weder bei den Jungen noch bei den alten Leuten. Und ich glaube auch, dass, also die Schweiz ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass die Präsenz Gesellschaft nochmal anders Dinge wahrnehmen kann, wenn man in der direkten Interaktion und nicht über Zoom-Kacheln sozusagen mitkriegt, was meinen denn die anderen und wohin soll denn die Reise gehen und dass man sich gegenseitig ins Gesicht sehen kann, nicht nur, sondern dass man mal um sich guckt, wie ist denn jetzt eigentlich die Stimmung in so einer Entscheidungssituation. Ich habe keine so ganz große Sorge, dass das so schnell verloren geht.
Wenn wir die Digitalisierung und erst recht das Thema künstliche Intelligenz uns anschauen, dann sind wir, Klaus Schwab, der Gründer vom World Economic Forum, bezeichnet es als vierte industrielle Revolution. Und die ersten drei sind über die Gesellschaften ja von außen gekommen. Die Technik, die Dampfkraft, die Massenproduktion, die EDV hat den Takt vorgegeben und die Gesellschaft musste aufarbeiten. Ja. Und wir sind jetzt, so nehme ich es zumindest wahr, in einer industriellen Revolution, wo wir während der Revolution genau diese Fragen, die wir jetzt hier diskutieren, als Gesellschaft auch reflektieren. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, also unbedingt. Aber wir sind natürlich als Gesellschaft ein bisschen sozusagen auf dem Beifahrersitz der großen Firmen, die das sozusagen vorbereiten. Und ich weiß nicht, wie Ihre Wahrnehmung ist. Auch in der Politik gibt es unterschiedlich viel Kompetenz für diese Themen. Also unsere frühere Bundeskanzlerin hat gesagt, ja, das ist Neuland. Haben viele Leute gelacht, weil das eigentlich schon lange vorher eine Realität für viele Menschen auch in Deutschland war. Also darüber mache ich mir ein bisschen mehr Sorgen, dass die Wahrnehmung und die, sagen wir mal, die Literacy für diese Dinge noch immer nicht wirklich optimal in der Breite der Gesellschaft eben angekommen ist. Es gibt ja viele Leute, die können Sie nach ihrer Meinung fragen und dann kriegen Sie irgendwelche Klischees um die Ohren gehauen. Damit kommen wir ja nicht weiter, sondern es müsste so sein, dass wir ein Bildungsniveau gerade in digitalen Dingen und spezifisch auch in KI-Fragen in der Breite hätten, dass die Leute wissen, was ist der Unterschied zwischen Horrorvisionen oder auch, also zwischen Verführungsvisionen, was das alles für Superintelligenz sozusagen eben angeblich irgendwann mal sein wird. Es gibt ja heute noch, vielleicht haben Sie dieses Interview mit Trump gesehen, der auch vor kurzem gesagt hat, ja, da muss man aufpassen, die KI ist terribly dangerous, there's nothing more dangerous than the AI, die will die Menschheit irgendwie übernehmen. Also wie man auf den Gedanken kommt, beim jetzigen Stand der Technik ist mir auch, also da ist viel Mythologie eigentlich immer noch im Diskurs und gerade für eine europäische eher aufgeklärte Gesellschaft, finde ich, wäre das ein Armutszeichen. Ich will damit nicht sagen, andere Gesellschaften seien weniger aufgeklärt. Sie sind nicht nur anders aufgeklärt als wir, sondern sie haben einen viel unkomplizierteren Zugang zu den Chancen der KI und merken aber sicher auch, ich glaube nicht, dass die Chinesen froh sind mit ihrer Surveillance-Geschichte, dass sie irgendwie Sozialpunkte, also dieses Social Scoring-System haben. Das ist ja eigentlich jedenfalls gegen unser Verständnis von Menschenwürde. Also das ist in der Tat ein Diskurs, den man führen muss. Aber wenn es ein gesellschaftlicher Diskurs sein soll und nicht einfach ein Diskurs von Fachleuten und von Leuten in der Politik, dann hat das Bildungsvoraussetzungen und da, glaube ich, hinken wir immer noch hinterher. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ich nehme nicht wahr, dass etwa im deutschen Bildungssystem noch nicht mal an den Universitäten es so weit ist, dass jeder, der da ist, sei es von den Studierenden, sei es von den Dozierenden, wirklich in der Lage ist, richtig oder realistisch, sagen wir mal, einzuschätzen, was das für eine Technologiefamilie ist, KI.
Finnland hat ja schon vor Jahren man kann sagen, fast Volksbildungsprogramm aufgelegt. Ein ganzes Ökosystem an Online-Kursen aus dem Verständnis raus, das wird unsere Gesellschaft verändern. Und genau die Bürgerinnen und Bürger müssen Grundwissen darüber haben, damit sie demokratische Entscheidungen treffen können.
That's the spirit, würde ich sagen. Aber ich nehme nicht wahr, dass man in Deutschland sowas gemacht hat. Ich weiß nicht, wie die Situation in der Schweiz ist. Es gibt sicher vereinzelt irgendwie Angebote, aber dass der Staat das in die Hand nimmt, das wüsste ich jetzt nicht. Aber eigentlich wäre es eine staatliche Aufgabe im Interesse eines demokratischen Staatsverständnisses. Das sehe ich schon auch so wie Sie.
Also Sie würden sagen, es ist eine staatliche Aufgabe und nicht Aufgabe der Individuen, sich dort die entsprechenden Kompetenzen zu erarbeiten?
Es ist eine kooperative Herausforderung, würde ich sagen. Also die Individuen können nicht erwarten, der Staat kann ja machen, was er will an Angeboten. Wir können es auch immer ablehnen. Das ist ja auch das, was das Individuum darf. Es kann sagen, mich interessiert es nicht. Was ich meine mit der Betonung der Staatsaufgabe ist, der Staat sollte bestmögliche Voraussetzungen schaffen, dass es partizipativ möglich ist, an solchen Bildungsangeboten teilzunehmen, und zwar in der Breite. Das muss also so sein, dass Menschen mit unterschiedlichem Bildungshintergrund, oder vielleicht kann man ja auch unterschiedliche Programme eben anbieten, jeder wird dann merken, was für ihn oder für sie gut ist. Also Bildung ist, glaube ich, schon auch nach dem deutschen Grundgesetz eine Staatsaufgabe, dass man dafür die Voraussetzungen schafft. Und natürlich ist es nicht eine Entbindung des Individuums, auch nach sich selber zu schauen. Wir sind ja nicht irgendwie betreute Bürger oder betreute Menschen, wie der Soziologe Schelsky das mal gesagt hat. Es gibt eben Unterschiede zwischen freien und betreuten Menschen. Die gibt es mit Sicherheit. Also diese Alternative, dieser Kontrast sollte nicht auftreten. Aber ich sehe eigentlich nicht, dass der Staat sich um diese Aufgabe mindestens in der Bildungspolitik jetzt herumdrücken kann. Und wenn man sich dann noch klar macht, Trump hat bis vor kurzem gemeint, man sollte das US-Bildungsministerium abschaffen. Dann sehen Sie, was das bedeutet, wenn man sagt, ja, das ist doch Staat, das ist doch eine Bedrohung der Freiheit der Individuen. Da kommt man in eine ganz gefährliche Schieflage hinein, wenn es so ist wie in dieser Trumpschen Sicht. Und ich würde schon denken, es passiert den Bürgern nichts Schlimmes und dem Staat nichts Schlimmes, wenn sie ihre gemeinsame Verantwortung für diese Art von Literacy und für diese Art von Kompetenz sehen. Denn sonst kann es auch keine digitale Bürgersouveränität geben, wenn die Bürger gar nicht in der Lage sind zu verstehen, womit sie denn hier souverän umgehen sollen oder was denn eigentlich auf dem Spiel steht, wenn sie nicht souverän mit dieser neuen Technologie umgeht.
Könnten Sie ganz kurz erläutern, was Sie unter digitaler Souveränität verstehen?
Dazu würde ich gerne zwei Prämissen machen. Erstens, mir gefällt eigentlich der Begriff Souveränität im Blick auf digitale Zusammenhänge nur sehr begrenzt, weil, wenn man genau guckt, es sehr unklar ist, ob man überhaupt so etwas wie Souveränität, das bedeutet ja zu höchst sein. Wenn man aus dem Lateinischen kommt, das ist ja ein Begriff, der sich Investiturstreit im 13. Jahrhundert entwickelt hat, der Streit zwischen Papst und Kaiser. Wer ist der Höchste? Und das, also was wir heute als Souveränität bezeichnen, ist eine kontrahierte Form von superiorem non recognoscans. Das heißt, Souveränität bedeutet, über mir ist wirklich keiner und darauf kann ich bestehen. So. Und wenn Sie aber angewiesen sind auf Technik von Großfirmen und die sagen, also entweder sie kaufen es oder sie kaufen es nicht, dann ist schon mal klar, so souveränitätmäßig kann man nicht unterwegs sein in der digitalen Welt, vielleicht wie früher im Mittelalter. Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Rahmen, woher die Souveränitätsdiskussion kommt, nämlich aus der Nationalstaatsdiskussion. Die Vorstellung, die hauptsächlich im 19. Jahrhundert sehr stark geworden ist und bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts dann weiterging. Jeder Staat hat seine eigene Entscheidungsmacht, sein Zuhöchstsein. Ein deutscher Staatstheoretiker hat mal gesagt, eine Kompetenzkompetenz. Das heißt, ich habe die Kompetenz zu entscheiden, wer kompetent für was ist. Das bedeutet eigentlich Souveränität. Wenn man aber auf die Geschichte zum Beispiel auch mindestens der europäischen Nationalstaaten sieht, sofern sie zum Beispiel Monarchien waren, das war ja eigentlich lange der Fall, sehen Sie, dass diese ganzen großen irgendwie Königshäuser, die ganzen Adelsfamilien miteinander immer verwandt, verheiratet, verschwistert, verschwägert waren. Das heißt, es gab immer auch eine Vernetzung und so ganz impermeabel war der eine Staat nie für den anderen. Und das wäre eigentlich die Idealvorstellung, die man mit dem Begriff Souveränität im höchsten Sinne verbinden würde. Jetzt zurück zur digitalen Welt. Das ist ja wahrscheinlich auch die Vorstellung. Ich kann als Individuum das digitale Technik gebraucht, KI gebraucht, darauf pochen, ich möchte impermeabel sein für Menschen, die ich nicht in meine Privatsphäre, in meiner Privacy hineinlassen möchte. Ich bin skeptisch, ob das 100% geht. Jetzt aber der positive Punkt, weshalb ich trotzdem, also mit diesem Vorsatz, den ich gemacht oder den Vorreden, die ich gemacht habe. Ich bin trotzdem und entschieden für Bürgersouveränität in dem Sinne, dass man alles tun sollte, dass die Permeabilität, die nicht gewollt ist von den Betroffenen, so gering wie möglich ist. Und da sind wir mit der Ethik überfordert. Das ist eigentlich eine Sache des Rechts und des Gesetzgebers. Und das macht die EU, glaube ich, ganz gut. Man kann dagegen vieles einwenden, dass es eine Überregulierung vielleicht ist oder dass es sehr viel Bürokratie ist. Das ist mit Sicherheit so. Das ist wirklich ein bisschen schade. Aber vielleicht gibt es in einem Prozess mit den Dingen, die jetzt auf dem Tisch liegen, umzugehen, Dinge zu reformieren, zu novellieren, auch nochmal eine Möglichkeit, sozusagen die weniger schönen Dinge nochmal zu leveln und zu gucken, dass man das optimieren kann. Digitale Bürgersouveränität heißt aber auch, und das ist vielleicht das Entscheidende, ich bin nicht ganz transparent zu machen für Menschen oder für Institutionen, von denen ich noch nicht mal weiß, was die im Schilde führen oder wo ich nicht dazugehören möchte. Ich möchte nicht nackig dastehen, sozusagen für jedweden, der in meine digitalen Kommunikationen irgendwie reingucken kann oder Daten sammeln kann.
Oder um in dem Bild zu bleiben, ich entscheide, wie viele Kleidungsstücke ich anhabe und wie viel Kleidung ich nicht anhabe. Aber ich entscheide das und nicht die Technik, nicht das System.
Das ist die Kompetenzkompetenz, ja, genau.
Und der Staatstheoretiker, auf den Sie verwiesen haben, das ist aber nicht Edmund Stoiber.
Nein.
Kompetenz.
Nein, nein. Aber er ist ja auch Jurist. Er wird wahrscheinlich schon also Herr Mansmann kennen.
Und ich erlebe dieses Rantasten an die digitale Souveränität mit meinen Studierenden, wenn wir Projekte machen, die auch personenbezogene Daten haben, gerade um denen das aufzuzeigen. Ich habe jetzt beispielsweise eine Übung gemacht, wo die einen Tag lang ihre Bewegung getrackt haben und wir uns dann angeschaut haben, wie viel persönliche Daten sie freigeben. Ich habe dort ein anderes Empfinden, auch aus meiner Rolle als Hochschullehrer raus, als die Studierenden, die sehr viel freizügiger mit ihren Daten umgehen. Haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung, auch denjenigen eine digitale Souveränität zu geben, die darauf nicht so viel Wert legen?
Ja und nein, würde ich sagen. Also nein insofern, als es erstmal eine private, sehr persönliche Entscheidung und Verantwortung natürlich ist. Also die liberalen, freiheitlichen, demokratischen Verfassungen, also gerade der westlichen Welt, aber auch überall sonst, wo es wirklich eine demokratische Verfassung ist, die freiheitlich ist, legt Wert darauf auf den mündigen Bürger. Also wenn man sonst eben ernst genommen werden will, in seiner Urteilskraft gilt das hier auch. Das heißt, es gibt kein Recht darauf, jemanden in a patronizing way sozusagen in eine Richtung zu drängen, von der er oder sie sagt, nö, will ich nicht. Auf der anderen Seite gibt es das Phänomen der Unterschätzung dessen, was das eigentlich wirklich für ein Umfang ist von Datenabsaugung. Also das sind Staubsauger für Daten, die wir da ständig irgendwie benutzen. Und ich bin mal gespannt, ich wundere mich auch immer, heute gibt es immer noch so viele Leute, die Bilder von ihren Kindern ins Netz stellen, ob die Leute sich 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre später wohl damit fühlen, dass jeder im Netz, wenn er will, wenn sie will, sozusagen Bilder oder Daten eben vielleicht findet oder finden kann zumindest, die in die persönlichsten Momente sozusagen des Lebens hineinleuchten. Und ich glaube, die gesellschaftliche Verantwortung ist nicht die einer Bevormundung, sondern einer Sensibilisierung. Also dass Leute sagen, also ich kenne auch viele Leute, die sagen, ja, es hat ja sowieso keinen Sinn, wir sind sowieso gezwungen, oder denken sie an die vielen Dinge, die man irgendwie mit Zustimmung, mit Like oder sowas irgendwie erstmal eben abhaken muss, dass man den nächsten Schritt weiterkommt. Das heißt, viele Leute sind dann wahrscheinlich der Meinung, es kommt sowieso jetzt nicht mehr darauf an. Wir können gar nicht irgendwie anders, als dieses Spiel mitzumachen. Und es betrifft uns eigentlich nicht. Das ist nicht so klar. Bei Bewerbungen zum Beispiel, wenn Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen zum Beispiel schauen im Netz, was gibt es denn unter diesem Namen an eben Informationen? Ob einem das dann recht ist, dass man das alles irgendwie tracken kann? Partybilder von Freunden, die gemacht haben von einem selbst, Situationen, wo man vielleicht nicht in der allerbesten Form war, oder irgendwelchen Blödsinn, den man vielleicht auch mal rausgehauen hat, dass das alles sozusagen nachvollziehbar ist. Ich glaube, das ist immer noch so, dass manche Leute das unterschätzen, was das für eine mögliche Folgewirkung haben kann. Wenn nicht jetzt, dann im nächsten Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren.
Aber damit ist doch eigentlich das Recht auf Korrektur von Daten Teil von persönlicher oder mindestens mal staatlicher Souveränität.
Ich würde nicht nur sagen, das Recht zur Korrektur von Daten, denn eine Korrektur ist ja nur dann sinnvoll und irgendwie legitim oder nötig, wenn die Daten etwas Falsches oder nicht Wahrheitsgemäßes wiedergeben würden. Sonst wäre der Begriff der Korrektur weniger passend als der Begriff Löschung. Also ich glaube, es sollte auch ein Recht auf Löschung von Daten geben nach einer bestimmten Zeit oder eben prinzipiell auch, wenn man denkt, oh, das hätte ich eigentlich nicht machen sollen. Ich bin jetzt zu dieser Einsicht gekommen und ich muss eine Möglichkeit haben, finde ich jedenfalls aus normativer Sicht, auch praktisch aus dem Gedanken der Datensouveränität von Bürgerinnen und Bürgern heraus. Ich muss ein Recht haben, ich muss eine Chance haben, ich muss eine Option haben, mindestens zu bitten oder sogar darauf zu bestehen, dass bestimmte Daten, die mir nicht mehr angenehm sind, dass man die löschen kann. Und ich glaube, das wird ja nicht nur diskutiert, sondern in manchen Rechtssystemen ist es auch möglich.
Also ich stimme Ihnen zu, dass wir das brauchen, aber das ist ja ein schmaler Grat zur Zensur und zu Fake News.
Inwiefern?
Wer bestimmt, was einer Korrektur bedarf? Es ist ja nicht immer nur, dass das Fakt an sich falsch ist, sondern der Kontext wird verändert. Und dieser Grad ist ja sehr schmal, zu sagen, was wirklich einer Korrektur bedarf oder einer Löschung und was jetzt in einem anderen Kontext steht, aber nicht an sich falsch ist. Gut, und dann gibt es den weiteren Schritt der Fake News mit beabsichtigt falschen Informationen und Kontexten. Das ist wieder was anderes. Wie gehen wir damit um?
Ja, ich glaube, darüber sollten wir schnellstmöglich einen gesellschaftlichen Diskurs haben, weil ich meine, das ist ja jetzt in neuester Zeit sehr, sehr deutlich geworden, was auch politisch bei dem Ausgang von Wahlen, bei Wahlkämpfen, wahrscheinlich auch bei anderen gesellschaftlichen und politischen Zusammenhängen rauskommen kann, wenn die Menschen nicht mehr wissen, stimmt es jetzt, stimmt es nicht, hat da jemand was gelöscht, was wir eigentlich hätten wissen sollen oder mitkriegen sollen, gibt es eigentlich ein öffentlich-rechtliches Interesse daran oder ein gesellschaftliches Interesse daran, möglichst viel über Menschen, jetzt nicht über ihr Privatleben unbedingt, aber über das, was sie eigentlich meinen, was sie eigentlich wollen, mitzukriegen. Und da haben wir gerade in Deutschland jetzt auch eine interessante Diskussion etwa über die Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien über den Gaza-Konflikt. Oder die Ereignisse in Amsterdam, wo Bilder komplett auf den Kopf gestellt worden sind in ihrem Kontext, wo man also gezeigt hat, das zeigt, da ist eine Judenhatz. Und dabei waren es die Fans von Tel Aviv, die Menschen in Amsterdam durch die Straßen gejagt haben. Ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht wirklich eben antisemitische Ausschreitungen in Amsterdam gegeben hat. Aber es gab auch Fans, Hooligans sozusagen, die haben sich benommen, eigentlich wie man sich als zivilisierter Mensch nicht benimmt. Sie haben das Eigentum fremder Leute mutwillig zerstört, haben Menschen bedroht und wirklich auch gejagt. So, wenn Sie jetzt nicht wissen, Sie sehen einfach nur Bilder, da wird jemand gehetzt, Und der eine sagt, das ist eine Judenhatz, und der andere sagen, das ist in Amsterdam die Verfolgung von, also durch Hooligans von friedlichen Bürgern. Wo ist denn sozusagen die Instanz, die ihnen hilft, die Realität vom Fake sozusagen zu unterscheiden? Und die haben wir realistischerweise gesehen bis jetzt nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die kriegen können. Und vielleicht müssen wir damit leben, wir können und müssen darüber uns verständigen. Aber eine wirkliche Lösung für das Problem sehe ich nicht. Es sei denn, jeder und jede wäre so moralisch, dass man sagt, wir machen sowas grundsätzlich nicht.
Aber ist das nicht auch Aufgabe von Medien, diesen Kontext herzustellen?
Ja, aber es funktioniert ja nicht. Noch nicht mal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Und das will etwas heißen. Wir sind ja keine Bananenrepublik hier.
So, jetzt muss ich gucken, wie wir den drehen.
Sorry, vielleicht war ich ein bisschen zu outspoken, aber wenn Sie mit einem Philosophen sprechen, muss man damit rechnen.
Ich würde gern nochmal auf die Diskussion um nicht nur unbedingt Smart City, sondern auch um die Diskussion um Stadt kommen.
Ja.
Wie wird unser Bild von Stadt verändert, wenn es jetzt wie eine weitere Dimension, die digitale Dimension dazu gibt? Wir haben über die Notwendigkeit gesprochen, dass Gesellschaft auch physische Orte braucht, um sich zu treffen, auch um das Beispiel von der Seine auch Aneignungen zu machen, die sicher so nicht geplant sind. Auch das ist ja Teil von Stadt, diese Möglichkeitsräume zu schaffen. Ist das Digitale eine Überformung oder ist das auch eine Chance, wie eine Erweiterung vom klassischen Stadt- und Stadtdiskursbegriff zu nehmen?
Ich glaube, es ist beides oder es kann jedenfalls beides sein und in der Regel ist es auch beides. Ich würde mal nicht mit der Überformung anfangen, sondern nochmal mit dem Enablement-Gesichtspunkt. Also es erhöhen sich die Chancen von partizipativem Bürgersein, Bürgerinnensein dadurch, dass man Zugang hat über digitale Medien zu Dingen, die man sonst nicht mitbekäme in der Stadt. Also zumindest, wenn es zum Beispiel um Informationen geht oder wenn man nicht irgendwie persönlich präsent sein kann. Denken Sie auch vielleicht an Leute, die zum Beispiel Handicaps haben, sei es durch das Alter, sei es durch Krankheiten. Wenn was übertragen wird, zum Beispiel im Netz, das ist ja was anderes, als wenn eine Fernsehsendung darüber gemacht wird. Sie können sich dazuschalten, sie können teilnehmen oder sie können chatten mit Leuten. Das heißt, es ist eine wirklich steigernde Sozialität, die man durch die Digitalität hinkriegen kann. Auf der anderen Seite natürlich ist es auch so, man kann schon der Meinung sein, man wird sehr viel vulnerabler, verletzbarer, transparenter und insofern auch vielleicht ein wenig, also Sie hatten vorher die Frage von Steuerbarkeit eben angesprochen, man kann natürlich auch das Gefühl haben, man wird ein bisschen mehr zum Objekt von anderen Leuten, von Technikkonzernen oder auch von städtischen oder staatlichen Institutionen, als man eigentlich sein sollte. Man sollte ja als demokratischer Bürger, als demokratische Bürgerin Subjekt seiner eigenen Entscheidungen bleiben dürfen, gerade wenn es um gesellschaftliche und auch um politische Dinge geht. Der Kernpunkt des problematischen Aspektes ist aus meiner Sicht, dass die Digitalisierung und die KI die Asymmetrie steigert zwischen denen, die das machen, die das anbieten, die das betreuen, die das kontrollieren, die das verwerten und den Leuten, die die Daten sozusagen liefern. Das heißt, wir haben in der Smart City, aber auch in einer digitalen Gesellschaft, wenn man das mal jetzt in das ganz große Bild hineinblendet, wir haben schon die Möglichkeit, dass sich die Gesellschaft insofern verändert, dass Menschen in einem sehr viel höheren Maße, als das bisher der Fall sein konnte, sozusagen Daten Lieferanten und Lieferantinnen sind und umgekehrt, dass Menschen nicht mehr so sehr Subjekte von Entscheidungen sind, sondern Konsumenten und Konsumentinnen von Entscheidungen, die ihnen sozusagen angeboten oder abgenommen werden. Und wenn es darum geht oder wenn es so weit käme, dass man wirklich sagen müsste, wir sind in einer Schieflage in Richtung der Entwicklung von demokratischer Bürgerlichkeit hin zum Konsumententum von Entscheidungen. dann ist kräftig etwas schiefgelaufen, wenn es soweit käme. Ich sage nicht, dass es soweit ist, aber die Gefahr würde, glaube ich, schon bestehen. Vor allen Dingen dann, wenn Bürgerinnen und Bürger der Meinung werden, aber das ist in der Schweiz sicher nicht das Problem, dass sie denken, das ist gar nicht unsere Aufgabe, uns um so viele allgemeine Dinge zu kümmern. Wir wollen gar nicht, dass jeder uns fragt. Wir wollen in unserem privaten Rahmen uns wohlfühlen, unseren Pursuit of Happiness sozusagen, um es amerikanisch zu sagen, in unserer eigenen Verantwortung betreiben. Und der Staat ist erstmal ganz weit weg und die Gesellschaft, Maggie Thatcher hat gesagt, there is no such thing as society. Das heißt, es gibt nur die Einzelnen, es gibt die Gemeinschaften, die Gruppen und was soll die Gesellschaft sein? Also es ist auch eine Art von Frage der Ideologie oder vielleicht auch des Bildungsstandes, den man angucken muss, wie man an diese Frage herangeht. Aber meine Position habe ich damit, glaube ich, ziemlich deutlich gemacht.
Wir haben jetzt einen schönen Bogen gespannt von dem, ich bin mit dem Bauchgefühl angefangen. Ja. Aus meiner Sicht haben wir das gut differenziert, was dieses Bauchgefühl, diese Angst, wohinter die steckt, welche Zusammenhänge die hat und wie wir dann letztendlich auch die Souveränität wiedererhalten können, uns in dieser digitalen Welt und verstärkt durch künstliche Intelligenz auch zu bewegen. Hätten Sie zum Schluss aus einer ethischen Perspektive noch einen Rat für die Stadt- und Regionalplanung? Was sollten wir tun, was sollten wir lassen in diesem Spannungsfeld zwischen Raum und Digitalisierung?
Ich fühle mich etwas unwohl in der Situation jetzt, dass sozusagen, als hätte ich eine höhere Einsicht als andere Menschen dazu, einen Rat zu geben. Aber was ich selber denke, das kann ich sagen. Ich glaube, es kommt sehr viel darauf an, was die Bürgerinnen und Bürger an Wahrnehmung haben von den Herausforderungen, die in der digitalen Welt und in der digitalisierten Stadt auf sie warten und jetzt schon stattfinden. Also erster Punkt, ich würde sagen, Bürgerinnen und Bürger motivieren, sich zu informieren, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, sich eine eigene Meinung zu bilden, ihre Urteilskraft nicht abzutreten an irgendwelche digitalisierten Prozesse. Das wäre schon mal Nummer eins. Nummer zwei wäre, wir müssen auf unsere demokratischen Strukturen mehr aufpassen, als wir das bisher getan haben. Und das meine ich nicht nur im Blick darauf, dass rechte Gruppen jetzt irgendwie mit irgendwelchen autoritäreren Modellen kommen und den Leuten irgendwie schmackhaft machen wollen. Das geht dann viel besser, um den Bürgerwillen umzusetzen, als mit schwierigen demokratischen Prozessen, die Beratungen erfordern, die Abstimmungen erfordern, sondern wenn wir ein paar starke Leute haben, die schon wissen, was die Menschen eigentlich wollen, das nennt man Populismus, dann ist das gut. Das könnte natürlich, das sehen wir jetzt in Trump Amerika, dass das drohen könnte, dass Dinge einfach uns irgendwie entgleiten, von denen wir gewohnt sind, dass wir sie selber gestalten können. Da wachsam zu sein und nicht nur wachsam, sondern aktiv etwas dagegen zu tun. Wir müssen den Menschen die Demokratie vorschmatzen, würde ich mal sagen. Und zwar die selbstgemachte Demokratie. Demokratie ist Politik zum Selbermachen und nicht Politik zum Delegieren. Man kann Abgeordnete entsenden in Parlamente, wenn man in einer repräsentativen Demokratie ist. Aber den Kern der Demokratie, nämlich das selber Handeln, das selber Denken, die eigene Urteilskraft der Bürgerinnen und Bürger, kann man nicht, soll man nicht, darf man nicht delegieren in einer ordentlichen Demokratie. Und vielleicht als dritter und letzter Punkt, wir wissen nicht, wie diese Reise weitergeht, aber wir haben es in der Hand. Das sind keine selbstlaufenden Prozesse. Und wenn man sich das klar macht, wären die zwei erstgenannten Punkte plus der letzte Punkt wirklich ein Impetus, nochmal ein aktives Bürgersein, das über die Stimmabgabe, über das Abstimmen, über irgendwelche konkreten Fragen einfach eine Haltung wird, die zu einem bestimmten, ob man das jetzt irgendwie europäischen Humanismus nennt, ob man das westlichen Humanismus nennt oder ob man einfach sagt Humanismus, ganz egal wo er ist. Ich glaube, das sollten wir pflegen und neu dafür werben. Deshalb habe ich gesagt, vorschmatzen. Es muss sinnlich rüberkommen. Es muss nicht nur die Menschen im Hirn eben ansprechen, in der Vernunft, sondern es muss ihnen schmecken, dass sie diese Chance haben. Und wenn ihnen das genommen wird oder wenn sie sich es selbst nehmen lassen oder sogar es selbst wegschmeißen, dann geht ein gewisser Flavor aus der Politik heraus, von dem viele Menschen sehr viel und sehr lange profitiert haben. Und das wäre mein Schlusswort dazu. Das wünsche ich uns allen, dass wir diesen Flavor in der digitalisierten Welt, in der digitalen Stadt, in der Smart City genauso wenig wie in einer digitalen Gesellschaft verloren gehen lassen.
Ganz herzlichen Dank, Herr Schröder.
Sehr gern. Es hat mich sehr gefreut. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Schau auch gerne im Blog vorbei, raumdigital.ost.ch. Wenn du interessante Projekte oder spannende Gäste kennst, dann schreib mir. Ich freue mich über deinen Input.